Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Wobei, technisch gesehen ist es ja noch nicht Weihnachten, es ist 4 Tage vor Weihnachten, aber wenn unsere Zuhörer uns jetzt hören werden, dann wird Weihnachten sein, das ist ja unser kleines Weihnachtsspecial.
Ja, das stimmt. Wir müssen uns quasi ein bisschen in das Feeling hineinversetzen, was in einer Zeit ohne Schnee gar nicht so leicht ist.
Ist bei dir schon Weihnachtsfeeling aufgekommen? Bist du drin oder du hast aktuell ziemlich viel um die Ohren? Ich krieg das ja mit. Wahrscheinlich kommt da gar kein richtiges Weihnachtsflair auf, oder?
Nee, also wirklich nur so bruchteilhaft. Das liegt natürlich, wie ich finde, extrem an dem Wetter. Aber ja, jetzt neulich mal Plätzchen gebacken und auch einmal am Weihnachtsmarkt gewesen und so ein paar alte Schinken gehört und dann übrigens von Elvis, ziemlich cooles Album von 1961, glaube ich. Genau, da kommt man so ein bisschen rein, aber halt auch nur so ein bisschen. Für mich ist eigentlich immer das Highlight quasi wirklich am letzten Weg nach Hause von der Arbeit dann einmal Riding Home for Christmas zu hören. Das ist für mich auf jeden Fall immer das Feeling, dann schiebe ich mir mal den amerikanischen Weihnachtsfilm.
Chris Rea, ja, geiler Klassiker auf jeden Fall. Ich habe ja so eine Hassliebe zu Weihnachtsliedern und vor allem zu Last Christmas. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich war irgendwie mit 17 oder 18 im Krankenhaus um die Weihnachtszeit für 10 Tage mit einer Bänder- und Knöchelverletzung. Und der Typ, der mit mir im Zimmer lag, der hatte einen Ghetto-Blaster und nur die Maxi-CD von Last Christmas und die lief einfach den ganzen Tag. Und seitdem habe ich da ein sehr spezielles Verhältnis zu diesem Lied.
Das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich schätze auch mal, die meisten von euch Hörern und Hörerinnen haben sich jetzt was anderes gewünscht. Wahrscheinlich irgendwie eine Nintendo Switch oder ein gutes Buch, eine gute Flasche Wein oder Schmuck oder keine Ahnung was. Aber jetzt liegen wir halt unterm Baum. Ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie du unter meinem Baum liegst. Ich würde es nehmen. Ich würde es, also ich wäre nicht so enttäuscht, muss ich sagen.
Aber hoffentlich nicht als Leiche, wo wir gerade hier beim Blutspuren sind.
Hoffentlich nicht als Leiche. Nein, dieses Schicksal bleibt uns hoffentlich beiden erspart.
Wir haben aber im Prinzip auch eine Premiere, fällt mir auf. Und zwar deswegen, weil dies die erste Folge ist, die wir zeitnah releasen.
Ja, das habe ich.
Und das an der Stelle sollten wir vielleicht auch ganz kurz aufklären. Wir haben ja schon einige Folgen vorab aufgenommen, machen aber hier was Besonderes. Und zwar, weil wir uns was dabei gedacht haben.
Ja, du kannst ruhig weiter erzählen. Du warst gerade so im Flow, ich wollte dich da nicht unterbrechen.
Ich wollte eigentlich ganz das Wort elegant an dich übergeben, quasi einmal abklatschen.
Das dachte ich mir. Also Daniel hat recht, das ist tatsächlich die erste Folge, die wir aufnehmen, seit wir quasi auf Sendung sind, seit unser Baby öffentlich ist und das erste Mal, dass wir auch so ein bisschen ja aufnehmen, während wir absehen können, wie so die Resonanz ist und wohin die Reise geht. Und ja, so als kleines erstes Dankeschön und erstes Bonbon hatten wir ja so auf den Kanälen, die euch zugänglich sind, gefragt, was ihr euch vielleicht für einen Fall wünscht für eine mögliche Weihnachtsfolge, die wir dann zeitnah auf den Weg bringen wollten. Und ja, einen dieser Fallvorschläge, der tatsächlich häufiger gekommen ist, setzen wir dann jetzt heute um. Und zum Thema, es ist so die erste Folge, die wir aufnehmen, wo man so die Resonanz der Leute absehen kann. Also ich persönlich bin mega geflasht. Also wir haben da auch die Tage ja schon mal drüber gesprochen. Wir gucken uns ja auch an, wie so unsere Zuhörerzahlen sind. Und ich meine, klar, das sind alles keine Sachen, die irgendwelche großen Podcaster jetzt hinterm Ofen hervorlocken würden. Aber für uns ist das so, ja, es übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Und wir möchten uns da auf jeden Fall, oder ich will nicht für Daniel sprechen, auf jeden Fall extrem bedanken für die Resonanz und für das ganze Feedback, was kommt.
Auf jeden Fall, da kannst du für mich mitsprechen. Also ich bin auch total geflasht davon, wie komplett ja, uns fremde Leute auch, also natürlich auch ganz viele irgendwie, die man kennt oder um Ecken kennt, halt ein Feedback geben, aber auch ganz Fremde auf uns zukommen und wir haben irgendwie ganz viele Klickzahlen aus verschiedenen Ländern und das ist natürlich eine mega Motivation, das ist richtig cool.
Das ist richtig geil, ja, also das Land, in dem wir am zweitmeisten gehört werden, ist Finnland, was ich total surreal finde, aber das ist dunkel, da ist scheiß Wetter, da hört man wahrscheinlich viel düstere Sachen.
Wir spekulieren natürlich auch immer, was sind das für Leute, wenn wir jetzt irgendwie 2 oder 3 Hörer aus Finnland haben oder, keine Ahnung, einen aus Italien, sag ich jetzt mal ins Blaue. Also mich persönlich, denk mal, Fabian, dich auch, würde es total interessieren, wer ihr seid und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid und keine Ahnung, wie ihr uns findet oder so. Also wer Lust hat, kann uns da auch irgendwie anschreiben oder was auch immer. Ich finde das total spannend.
Ja, mega. Und noch einen lustigen Nebeneffekt gibt es von diesem Zuschauerfeedback. Ich habe deinen Namenseintrag in meinem Handy geändert. Vielleicht erinnerst du dich, in Folge 2 hatte ich dich ja in Sherlock geändert, aufgrund deiner Beobachtungsgabe auf dem Foto mit dem Reifenstand.
Ja.
Und seit 2 Wochen heißt du bei mir im Handy tatsächlich Ines.
Hä? Wieso das?
Da muss ich kurz ausholen. Kennst du Ines Anjoli?
Ach so, die Geschichte. Nein, also ich muss es sagen, Schande über mein Haupt, ich kenne sie nicht. Also ich habe den Namen mal gehört, aber ja. Erzähl.
Ja, also um das ganz kurz zu machen, es ist eine Podcasterin und Comedian, die ja nach diversen anderen Sachen jetzt offensichtlich auch an einem True Crime Podcast beteiligt ist. Ich muss sagen, ich habe den auch nicht gehört, Asche auf mein Haupt. Und sie nimmt da offensichtlich so ein bisschen die Rolle ein, die du hier bei uns einnimmst. Und ein Feedback war, Daniel ist Ines Anjoli in seriös. Ich fand dich mega geil, deswegen bist du jetzt Ines in meinem Handy.
Ja, das ist ein geiles Feedback auf jeden Fall. Shoutout an Ines Anjoli. Schöne Grüße an Unbekannt, von Unbekannt.
Ja. Soweit auf jeden Fall zu dem Feedback und zu dem Sinn dieser heutigen Sendung. Bist du vorbereitet auf das, was ich dir zu erzählen habe?
Ja, und zwar, wie vielleicht ein paar von euch schon wissen, ich knabber immer ganz gerne während der Sendung und deswegen habe ich es mir heute richtig weihnachtlich gut gehen lassen. Ich habe mir die teuren Macadamia-Nüsse geholt.
Geil.
Ja, die allerdings schon verzehrt sind.
Geil.
Und ein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Ignosa-Bier. Ein original italienisches Bier.
Ah, bene, bene.
Bene, bene. Das ist noch nicht verzehrt, aber bald.
Warte, ich schließe meine Vorbereitung jetzt in diesem Moment ab. So.
Waren das Salzstangen oder so? Und ein KitKat? Klang wie so ein Knicken von einem KitKat.
Das war das zischende Öffnen einer wunderschönen polnischen Bierdose.
Ah.
Die mir die Kehle befeuchten wird, während ich dir hier erzähle von Dingen.
Ja, sehr cool. Um das mal aufzunehmen, sind wir denn heute im Ausland unterwegs? Zum Beispiel in Italien oder in Polen?
Weder noch, leider. Weder noch. Wir sind in Deutschland und wir sind tatsächlich zeitlich gesehen heute bei dem Fall, der sich am nächsten an der Gegenwart, also an heute orientiert, beziehungsweise am nächsten dran ist. Dieser Fall ist nämlich tatsächlich aus dem letzten Jahr, also ist noch relativ frisch. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er gewünscht wurde. Er ist damals auch durch die Presse gegangen, relativ groß, und ist mir da auch schon aufgefallen. Und ich hatte sowieso schon latent überlegt, da vielleicht was drüber zu machen, weil ich ihn spannend fand und auch irgendwie erschütternd. Und weil er halt noch relativ frisch ist, weil er noch nicht so zu diesem, ich sag mal, True Crime Kanon gehört. Aber ich mir vorstellen kann, dass er da in ein paar Jahren zugehören wird. Also es gibt ja diese Fälle, die gefühlt von jedem Podcast mal behandelt worden sind. Ich könnte da jetzt ein paar Namen aufzählen. Du hast wahrscheinlich 50% davon trotzdem noch nicht gehört, aber es gibt sie. Also es gibt wirklich Fälle, wenn ich es jetzt einwerfe, Lars Mittank, Frauke Liebs, das sind alles Peggy Knobloch, Tristan Prübach, das sind alles Fälle, die sind schon sehr, sehr oft behandelt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Fall auch irgendwann zu diesem deutschen True Crime Kanon gehört. Und deswegen war ich ganz froh, dass er gewünscht wurde, damit man ihn relativ, wie soll ich sagen, ja, behandeln kann, solange er noch nicht so verarbeitet ist.
Sehr gut. Wir sind also State of the Art. Wir sind vielleicht Trendsetter.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch kein. Ich habe eine Film-Doku dazu gesehen von Spiegel TV oder Stern TV. Ich weiß es nicht. Ansonsten glaube ich noch nichts. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in den letzten Wochen auch gar nicht mehr so viel gepodcastet habe wie früher. Also nicht mehr so krass gesuchtet. Aber ich glaube, er ist noch nicht so oft gemacht worden, noch nicht so langweilig für die Zuhörer.
Ich bin schon sehr gespannt. Du hast mir die Bilder ja geschickt und ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar schon mal in irgendeiner Folge erwähnt habe oder wir uns das irgendwie per Voicemail oder so darüber schon mal gefachsimpelt haben, mal grob. Jedenfalls habe ich eine vage Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte.
Ja, wir haben darüber in der Voicemail gesprochen, aber ich möchte einfach für die Dynamik der Folge davon abraten, dass du deine Richtung erzählst, weil die ist ganz, ganz daneben.
Okay, krass. Dann ist gut. Genau, ich hatte das ja auch mit einem gewissen, wie soll man sagen, Respekt zollenden Konjunktiv verpackt, so, ne, damit ich eben, weil ich eben nicht wusste, wer jetzt Täter und wer Opfer ist, und da wollte ich niemandem jetzt irgendwie postmortem auf die Füße treten.
Ich erinnere mich daran, aber du wirst, wenn ich dir den Fall erzähle, sehen, dass das hättest du diese Theorie rausgehauen, das dann in angesichts des tatsächlichen Falles auf jeden Fall seltsam wirken würde.
Okay, dann bin ich ganz offen.
Ich möchte heute dann nochmal auch eine dieser von mir eigentlich verpönten Triggerwarnungen aussprechen. Und zwar nicht unbedingt, weil der Fall an sich besonders grausam ist oder grausamer als Fälle, die wir schon behandelt haben. Ich denke, da gibt es auch andere Kaliber, sondern weil wir uns in einem Themenkomplex bewegen, der vielleicht gerade für Zuhörerinnen kein besonders schöner ist, weil ich mir vorstellen kann, dass uns auch Damen zuhören, die schon Erfahrungen mit diesem Themenkomplex gemacht haben. Es geht um Stalking, beziehungsweise heute wird es um Stalking gehen, und zwar in Stalking in Extremform. Das kann man schon mal vorausschicken, Stalking, das dann am Ende auch ein Leben kosten wird. Das ist natürlich ein absoluter Ausnahmefall. Aber wie gesagt, Stalking an sich ja durchaus ein Themenkomplex, der relativ häufig ist und mit dem sicherlich viele Frauen schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Man schätzt, dass es so 800.000 Fälle im Jahr in Deutschland gibt. Aber das ist natürlich auch nur eine Schätzung, weil, wie gesagt, da auch die Grauzone sehr, sehr hoch ist. Das ist ja auch so eine Sache, womit Leute oft auch nicht unbedingt zu den Behörden gehen oder zu Freunden gehen, weil das ja auch so ein bisschen, so ein Stigma mit sich bringt und auch oft so diese Täter-Opfer-Umkehr geschieht, von wegen, du hast bestimmt irgendwas getan, um dieses Verhalten zu provozieren. Polizeilich erfasst wurden im letzten Jahr auf jeden Fall lediglich 19.666 Fälle, aber selbst das ist schon, also knapp 20.000 Fälle, das ist schon auch eine massive Hausnummer.
Das ist krass. Ich finde es auch sehr spannend, dass wir jetzt so ein Thema aufgreifen. Wir haben ja in der letzten Folge viel über Insel gesprochen, was ja irgendwie auch nochmal ein sehr spezielles Thema war. Und jetzt auch wieder, sagen wir mal, dass wir in einen gewissen Bereich eintriften, weniger vielleicht um einen bloßen Mordakt sprechen, sondern hier wirklich nochmal in so ein gesellschaftliches Thema eintauchen, finde ich extrem spannend und auch ein sehr wichtiges Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, vielleicht weißt du das, wie weit Stalking definiert ist. Also wo beginnt und wann endet Stalking?
Ja, ehrlich gesagt habe ich da keine Definition gefunden, die ich persönlich belastbar finde. Also es gibt natürlich unglaublich viele Definitionsansätze, aber ich glaube, dass dieses althergebrachte deutsche Wort, bevor das dann von diesem neudeutschen oder englischen Stalking abgelöst wurde, Nachstellung, ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass du also einer Person gegen ihren Willen nachstellst, in ihren Lebensbereich eindringst, vielleicht auch Informationen sammelst, die dich nichts angehen, versuchst irgendwo teilzuhaben und jemanden auszuspielen, den zu beobachten, irgendeine Art von Nähe zu erzeugen vielleicht auch.
Okay, dann fang doch mal an, ich bin gespannt.
Ja, die junge Dame, um die es geht, wenn ich jetzt den Namen nenne, Leute, die sich mit True Crime befassen, die werden den Fall auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört haben. Die junge Dame heißt Sophie N., das ist die junge Frau auf dem Foto, das ich dir geschickt habe. Ja. Weiß ich nicht, also das Foto, du kannst es beschreiben, ich finde, es ist so ein typisches Social-Media-Bild von einer jungen Frau in ihren frühen 20ern, die einfach sehr offen und sympathisch in die Kamera blickt und so ein offenes, freundliches Gesicht einfach hat. Aber es ist so ein typisches Insta-Bild, ne? Also so ein bisschen Stylo.
Genau, das ist, so würde ich es auch beschreiben. Also genau so einfach so ein bisschen auch ein Selbstporträt im Sinne einer Selbstdarstellung vielleicht auch ein Stück weit. Also wobei das weniger, es gibt ja immer diesen, wie hieß das noch, hier von Schreck oben, diesen Blick. Gab es ja noch eine Zeit lang sehr angesagt, aber ich kenne mich da nicht so sehr aus. Das ist einfach eine Frontalaufnahme einer blonden Dame mit einem gepunkteten, in einer gepunkteten Bluse, schwarze Bluse mit weißen Pünktchen, beziehungsweise an den Armen ist es ein bisschen hell. Ja, es ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, eine junge, gut aussehende 20-jährige oder Anfang 20-jährige Dame.
Genau, also sie ist zu dem Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist, ungefähr so 22. Das ist 2017. Da hat sie eine Ausbildung begonnen, und zwar wollte Sophie wohl schon quasi, seit sie denken konnte, seit ihre Mutter sich erinnern kann, Stewardess werden. Sie war schon immer fasziniert von diesem Job der Flugbegleiterin, rumkommen, der Interaktion mit den Fluggästen, exotische Ziele sehen, spannendes, aufregendes Leben führen. Und so beginnt sie tatsächlich im Sommer 2017 eine Ausbildung bei einer Fluglinie, arbeitet allerdings nebenbei in ihrer Heimatstadt Dessau bei H&M, um noch ein bisschen Geld extra zu verdienen. Auch gerade im Vorfeld der Ausbildung hat sie da angefangen. Und da lernt sie den 32-jährigen Patrick S. kennen, den du auf dem anderen Foto siehst. Er ist ein Arbeitskollege bei H&M. Und ja, sowas wie, also sie haben ein gutes, kollegiales Verhältnis, so ein bisschen auch freundschaftlich. Er sucht so ein bisschen ihre Nähe, bringt, weiß ich nicht, Süßigkeiten mit und sucht immer das Gespräch mit ihr, will auch irgendwie gerne so Zeit mit ihr verbringen, aber sie ist halt, für sie ist das einfach nur ein kollegiales Verhältnis.
Okay, so ein bisschen freundschaftlich, so noch nicht mal flirty, einfach nur kumpelhaft und cool miteinander im Prinzip.
Genau, also es gibt wie gesagt, diese Doku, ich meine, es war Stern TV, die ich gesehen habe, da ist auch ihre Mutter zu Wort gekommen, auch Freundinnen von ihr, und die haben auch allesamt gesagt, also der Name Patrick S. war ihnen geläufig, aber sie hat den nie in irgendeinem amorösen Zusammenhang erwähnt, sondern es war von vornherein eigentlich immer klar, das ist halt ein Kumpel, das ist so ein Kollege, der halt irgendwie so ein Kumpeltyp ist.
Ja.
Für ihn stellt sich das Ganze allerdings irgendwie offensichtlich anders dar. Er scheint da irgendwie so ein bisschen so eine Obsession zu entwickeln und sich in diesen Gedanken, mit ihr eine Beziehung zu führen, hineinzusteigern. Und so schnappt er sich im Dezember 2017 im Pausenraum ihr Handy, das sie da unbeaufsichtigt liegen gelassen hat, und entsperrt es. Er hat sich zuvor in vielen, vielen Arbeitstagen ihren PIN abgeguckt und schickt sich selber Chatverläufe, Voicemails, Fotos von ihr, also auf sein Handy, dass er Zugriff auf diese Daten hat, und installiert wohl auch eine sogenannte Spionagesoftware, mit der er dann quasi in Echtzeit Zugriff auf ihre Telefondaten hat.
Krass, unheimlich.
Das ist total creepy, und vor allem, wenn man ja heutzutage davon ausgeht, dass man ja im Prinzip sein ganzes Leben quasi digitalisierter Form auf dem Handy mit sich trägt, und sich dann da überlegt, dass da so ein, ja, x-beliebiger creepy Dude sich irgendwie Zugriff verschafft, das ist schon ein stranger Gedanke.
Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn du bekommst es die ganze Zeit nicht mit. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn er sich selbst WhatsApp-Verläufe oder sowas zugeschickt hat, hat sie das nicht gesehen? Also das wird sie doch irgendwie im Verlauf gemerkt haben, dass da irgendwas unstimmig war.
Ja, er hat da die Spuren dann wohl verwischt. Also du kannst ja dann auch dann entsprechende Chats wieder löschen. Ne? Also keine Ahnung, wie er genau das gemacht hat, aber sie hat da wohl offensichtlich nichts von gemerkt.
Okay, alles klar.
Vielleicht hat er es auch einfach bei Bluetooth rübergeschoben, das siehst du ja nicht unbedingt.
Ja, das kann sein, wenn das geht, ja.
Also ich, wie gesagt, ich bin da auch kein Experte. Ich weiß halt nur, er hat da, wie gesagt, sich Zugriff auf ihre Daten verschafft, und ja, es ist, wie gesagt, es ist absolut, absolut creepy. Ich verstehe auch da fange ich auch schon an, die Intention nicht zu verstehen. Also was ist das für ein Mehrwert für dich, wenn du ein Interesse an der Person hast, wenn du einfach die ihre Daten aneignest? Das ist da schon so ein total vertreter Gedanke, den ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Zumal es ja auch nur Chatverläufe sind, ne? Keine Ahnung, worüber sie da mit wem auch immer geschrieben hat, aber das ist ja alles, weiß ich nicht, wenn du jetzt gesagt hättest, dass er sich Bilder rübergezogen hätte.
Hat er auch.
Okay, na ja, gut, sowas stelle ich mir schon eher unter Stalken vor, also ja, keine Ahnung. Ja.
Also es ging, genau, das ist vielleicht untergegangen, es ging um Chatverläufe, Voicemails und Fotos. Also Voicemails kann ich mir irgendwie noch erklären, da wollte er vielleicht immer ihre Stimme abrufbar haben, was weiß ich, oder vielleicht auch gucken, worüber sie mit anderen Leuten so redet. Das ist auf jeden Fall, halten wir fest, eine total creepige Geschichte erstmal.
Ja, ganz besonders die Spionagesoftware. Also das ist extrem unheimlich.
Mega. Auch das ist so eine Sache, ne? Ich wüsste jetzt so ad hoc überhaupt nicht, wo ich sowas herbekommen würde. Also wenn ich jetzt irgendwelche Stalking-Intentionen hätte, also man muss ja da schon auch eine gewisse Energie darauf verwenden, auch an diese Dinge zu kommen.
Ja, ich meine, wahrscheinlich wirst du einfach mal googeln müssen und dann findest du sowas, schätze ich jetzt mal, aber ich wüsste es jetzt so auch nicht. Also das ist bestimmt nicht so bekannt wie, keine Ahnung, wie WhatsApp oder, sag mal schnell, Spotify, Netflix, ja, also so Standarddinger halt.
Ja, okay, also er hatte es auf jeden Fall und hat das dann dort installiert. Das Ganze, also wie gesagt, das war irgendwann im Herbst 2017. Sophie geht dann Anfang 2018 auch im Rahmen ihrer Ausbildung bei der Fluglinie nach Barcelona, um da ein Praktikum zu absolvieren. Und sie weiß halt noch immer nicht, dass dieser Patrick S. da irgendwo in sie vernarrt ist und auch teilweise ihre Kontakte ausspäht. Er besucht sie sogar im April in Barcelona. Also er schreibt sie an und fragt sie, wie es ist. Sie haben offensichtlich immer so losen Kontakt und fragt, ob er vorbeikommen kann. Sie bejaht das. Sie fühlt sich allerdings dann nicht so wohl. Sie merkt dann, dass er tatsächlich gezielt sie besuchen will. Sie war eigentlich davon ausgegangen, dass er vielleicht sowieso nach Barcelona wollte und dann einfach im Zuge dieses Besuchs sie besuchen wollte. Aber merkt dann schnell, dass er wirklich nur wegen ihr da ist und auch schon so ein bisschen die Nähe sucht. Im Juli besucht er sie ja dann erneut. Und also obwohl das beim ersten Mal offensichtlich so leicht komische Vibes hatte, aber offensichtlich noch nicht genug, um sie davon abzuhalten, ihn dann im Juli nochmal zu beherbergen. Vielleicht wollte sie auch einfach nur höflich sein, ich weiß es nicht, da kann ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Da allerdings kommt es zum Streit, weil er von ihr will, dass sie dann, wenn er da ist, komplett ihre Zeit ihm widmet. Also sie soll sich auf der Arbeit frei nehmen, sie soll sich gefälligst dann 24/7 Zeit für ihn nehmen und sie stellt dann klar, dass sie andere Prioritäten hat, dass er halt nur ein Kumpel ist, der sie halt besucht und dass sie ihre Freizeit mit ihm verbringt, gerne, aber sich da nicht extra irgendwelche Kapazitäten schafft.
Mhm.
Ja, daraufhin verlässt er ihre Wohnung und es scheint erstmal, als ob diese in Anführungsstrichen Freundschaft so ein bisschen im Streit endet und ich glaube, sie ist sogar relativ erleichtert, weil, wie gesagt, sie das Ganze so ein bisschen als seltsam empfand. So.
Also die Freundschaft endet an diesem zweiten Besuch, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, kein definitives Freundschaftsende, aber wie gesagt, es gibt diesen Streit. Er fühlt sich da nicht genug wahrgenommen, er will, dass sie sich mehr Zeit nimmt, sie stellt klar, dass er nicht in der Position ist, das einzufordern, dass er halt einfach ein Kumpel ist und aber kein guter Freund oder gar Partner, für den sie sich so viel Zeit nehmen würde. Und er verlässt daraufhin ihre Wohnung und es ist erstmal ein Bruch da, also jetzt kein definitives Ende dieser in Anführungsstrichen Freundschaft. Es wurde, glaube ich, da nie irgendwie dann deklariert, dass man jetzt die Freundschaft beendet, aber es ist auf jeden Fall ein Bruch da.
Okay.
Kurz darauf tauchen diverse Fake-Accounts auf diversen sozialen Netzwerken, die alle zu Sophie zu gehören scheinen, aber nicht von ihr sind. Und sie zeigen Bilder von ihr und sie zeigen teilweise pornografische Bilder von ihr und auch Porno-Videos von ihr.
Aber wo kommen die dann jetzt her?
Ja. Wir können uns natürlich denken, wer diese Accounts programmiert hat. Und
Ja, das ja, aber es ging ja vorhin nur um Fotos und Chats und Voicemails, die er sich kopiert hat und halt diese Spionagesoftware. Jetzt wüsste ich halt gerne, wo jetzt zumindest die Videos herkommen.
Ja, es ist also so, dass er, wie gesagt, Accounts erstellt, die er dann teilweise mit diesen Bildern füttert, die er aus ihrem Handy gezogen hat. Teilweise aber auch einfach mit Montagen, die er selbst erstellt hat. Also er hat zum Beispiel heimlich, als er sie in Barcelona besucht hat, am Strand ein Bikini-Bild von ihr gemacht und da dann ihren Kopf wieder so drauf montiert, dass man sie erkennt und das unter anderem dann veröffentlicht und hat ihre Stimme aus einer der Voicemails in ein Porno-Video geschnitten, sodass man den Eindruck gewinnen könnte, dass sie daran beteiligt ist. Also auch da wurde definitiv Aufwand betrieben, so. Ich meine, du kennst dich aus mit Schnitt, Videobearbeitung, Bildbearbeitung und solchen Dingen. Das setzt ja schon auch eine gewisse Arbeitszeit voraus, das so zu machen, dass es auf den ersten Blick nicht unbedingt auffällt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ein gewisses Maß an Kreativität. Also je nachdem, wie das aussah. Also wenn es nicht total trashig war, dann ist das auf jeden Fall so eine kleine Arbeit auch.
Ja, also die wurden natürlich nicht veröffentlicht, die Sachen. Also man konnte so ein paar Sachen, die harmloseren Dinge waren zugänglich. Aber die schlimmeren natürlich nicht, deswegen kann ich die Qualität nicht einschätzen. Aber ich glaube, die waren schon relativ überzeugend, weil sie tatsächlich auch angeschrieben wurde von Leuten, die sie kannte, was denn das jetzt sollte, so nach dem Motto, ne? Also das war offensichtlich nicht direkt als Fälschung zu erkennen. Diese Fake-Accounts haben sich dann auch direkt an Leute gewendet, die sie kannte, also quasi Leute aus ihrer Freundesliste angeschrieben, um dann da dieses Material zu verbreiten. Und hatten dann in der Profilbeschreibung, also diese Person Sophie beschreibend, also du hast das ja, wenn du so ein Instagram-Profil hast, hast du so einen kurzen Steckbrief über dich, kannst da irgendwelche Sachen reinschreiben, die dir wichtig sind. Da standen dann solche Dinge wie Saftschubse und Hobbyhure, also man sieht also schon, so diese Accounts waren wirklich nur darauf angelegt, sie irgendwie in den Schmutz zu ziehen.
Finde ich krass. Ich kann die Intention dahinter noch nicht ganz verstehen. Was war seine Motivation? Also ich meine, okay, sie hatten einen Streit, ja, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hat er ihr noch nicht seine Liebe preisgegeben. Und von daher wüsste ich jetzt nicht genau, was da jetzt sein Grund sein könnte.
Ja gut, erstmal, also auch wenn er seine Gefühle da irgendwie preisgegeben hätte und abgeblitzt wäre, dann wäre das ja bei weitem keine Begründung für sowas.
Nee, aber wenn er jetzt da abgeblitzt wäre, weißt du, dann hätte ich jetzt noch verstanden, okay, jetzt ist er jetzt total geknickt und weiß ich nicht, war vielleicht der Triggerpunkt, den er jetzt brauchte, um komplett auszurasten. Das könnte ich halt nachvollziehen. Aber mal bis auf alles Weitere klingt es ja danach, dass seine Strategie, über diese Freundschaftsebene ihr näher zu kommen, misslungen ist und dass sie einfach nur gesagt hat, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie meine Arbeit widmen, aber ich kann mich dir gegenüber nicht so sehr dir nicht so viel Zeit geben, wie du jetzt gerne hättest, so. Das ist auch eigentlich das Zwischenfazit des Ganzen.
Ich glaube, dass das für ihn schon einfach eine Zurückweisung war in einem Rahmen, die er nicht verkraftet hat. Und ich weiß nicht, wie dieses Gespräch gelaufen ist, im Juli, wo er dann eingefordert hat, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen soll. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch er irgendwas in die Richtung geäußert hat, dass er sich mehr vorstellt, oder ob sie das einfach diesen Verdacht geäußert hat und einfach kategorisch ausgeschlossen hat, da wird nichts passieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwie eine Rolle gespielt hat in dieser Konversation. Ich weiß es aber nicht. So oder so ist das auf jeden Fall zu viel Zurückweisung für ihn. Ich hab da so eine Reportage drüber gesehen über den Fall. Da hat Lydia Benecke, das ist eine relativ bekannte Psychologin, die sich viel mit Kriminalfällen beschäftigt, hat gesagt, das ist der beziehungssuchende Typus Stalker und dieses Verhalten ist da wohl relativ normal. Also diese Leute projizieren Wünsche und Erwartungen in irgendwelche Personen, ohne dass diese Personen es wissen. Und sobald deren Verhalten dann von dieser Projektion abweicht, werden die halt krass getriggert teilweise. Also das scheint in dieser Form des Stalkings irgendwie gar nicht so selten zu sein, dass es dann komplett umschlägt.
Okay, krass. Trotzdem das komplette Gegenteil von dem, was er sich eigentlich erhofft hat.
Ja, total. Also gut, er weiß natürlich, oder sie weiß natürlich noch nicht, dass er das war. Ich glaube, sie ahnt auch erstmal gar nicht, dass er dahinter steckt, tatsächlich. Also er hat in ihrer Gedankenwelt offensichtlich so wenig Raum eingenommen, dass sie das mit ihm in Verbindung gebracht hat.
Okay, also umso unheimlicher eigentlich auch wieder, wenn er wirklich nur so eine Randfigur in ihrem Leben darstellt und sie sich dessen gar nicht so sehr bewusst ist. Es ist nicht irgendwie der der verlassene Ex oder sowas, der jetzt irgendwie ausrastet, sondern es ist einfach nur ein Arbeitskollege, den sie mal hatte.
Exakt, genau. Mhm. Ja. Zwischenzeitlich tauchen über 50 Fake-Profile auf, die sie immer wieder meldet und blockiert, die dann auch teilweise gelöscht werden von den Betreibern von Instagram, von Facebook. Aber die sind natürlich immer wieder schnell neu gestaltet. Ne? Also kommst du ja kaum hinterher. Das ist wie Unkraut jäten. Sie erstattet dann auch Anzeige gegen Unbekannt in Dessau, ihrem Heimatort, und Hannover, ihrem gegenwärtigen Wohnort. Aber die Polizei macht ihr erstmal wenig Hoffnung. Das ist dann auch so ein Fall, so eine Sache, die von ihren Freunden und von ihrer Mutter auch irgendwie angesprochen wurde. Die Polizei hätte mehr tun müssen, um sie zu schützen. Die Polizei hat halt nicht so viele Erfahrungen mit solchen Fällen und auch gerade in diesem Social-Media-Bereich und diesem Online-Stalking. Man rät ihr aber, sie solle Screenshots sammeln, irgendwie Beweismaterial, aber ich glaube, so richtig kann die Polizei ihr da keinen Fahrplan an die Hand geben, was man tun wird, um diese Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Hm. Der Fall geht dann letztlich zur Abteilung Cybercrime beim LKA. Also die lokale Polizei ist da mit ihrem Latein am Ende und wendet sich ans Landeskriminalamt. Die können allerdings auch nichts machen, diese Abteilung Cybercrime. Die IP-Adressen können nicht ermittelt werden oder führen zu Servern im Ausland, Rumänien, Moldawien. Also es führt zu nichts und die Ermittlungen werden eingestellt, was wahrscheinlich.
Aber sowas kann ich mir nie vorstellen. Wie kann das sein, dass die sowas nicht herausfinden können? Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Ehrlich nicht. Also sorry, dass ich da jetzt ganz kurz hier eine Schublade aufmachen muss, aber jetzt ist sie vielleicht ein Nobody gewesen fürs LKA. Aber unterm Strich weiß ich nicht, was wäre, wenn jetzt irgendwie ein hochrangiger Politiker irgendwelche Droh-E-Mails bekommen würde oder sowas. Ja, oder irgendwelche Profile auftauchen, die, keine Ahnung, Nacktfotos von
Angela Merkel
mit Olaf Scholz in Flagranti irgendwie veröffentlichen würde. Ja, also solche Dinge, das kann man doch zurückverfolgen, das kann mir doch kein Mensch erzählen.
Ja gut, da bin ich raus bei dem Thema. Ich habe ja null Ahnung von diesen ganzen Informatikgeschichten. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ich hätte jetzt aus meiner naiven Laienmeinung heraus auch gedacht, dass sich irgendwie alles zurückverfolgen lässt. Aber offenkundig, wenn man da sich auskennt mit der Materie und das irgendwie vielleicht wirklich schafft, über ausländische Server zu gehen, das ist ja auch dann so ein Problem innerhalb Europas, dass dann vielleicht auch die Strafverfolgungsbehörden nicht an einem Strang ziehen, dass vielleicht in Rumänien, manche der Server, die ermittelt wurden, waren wohl in Rumänien lokalisiert, dass da dann die Straftatbestände wieder anders aussehen oder die Polizei vielleicht auch nicht so motiviert war, zu arbeiten. Aber ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass das Dinge sind, die sich aufklären lassen, die sich herausfinden lassen. Aber offensichtlich nicht. Unbefriedigend, definitiv.
Ich find's komisch, aber ich finde ja jetzt zum Beispiel bei unserem dritten Fall war es ja auch so, dass man die IP-Adresse irgendwie herausfinden konnte, von wo aus diese E-Mails verschickt wurden. Caitlin, du weißt, welche ich meine.
Caitlin Connolly.
Ja, genau. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie auch zurückverfolgen kann. Aber ich bin auch kein Informatiker, also von daher will ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, also dieser Patrick S. hat sich vielleicht auch einfach klüger angestellt als Caitlin Conley. Ich meine, der war ja offensichtlich auch kompetent genug, um da irgendeine Spionagesoftware zu installieren und irgendwelche Bild- und Videobearbeitungen vorzunehmen. Vielleicht war das auch einfach ein Typ, der da so ein bisschen nerdy unterwegs war in diesem Informatikbereich und einfach Möglichkeiten kannte, die Caitlin Conley einfach nicht kannte. Wie gesagt, das ist halt Spekulation, ne? Das weiß ich nicht. Ich fand es auch komisch, weil ich persönlich auch gedacht hätte, dass man viel, viel mehr da hinbekommen kann. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Was ich halt einfach nur krass finde, und das ist so eine Sache, die mir nicht in den Kopf geht. Seit wann haben wir das Internet für so den Hausgebrauch? Ich glaube so seit 95 ungefähr. Das sind halt auch irgendwie 26 Jahre mittlerweile. Soziale Netzwerke gibt's irgendwie seit den 2007, 8, 9, irgendwie sowas um den Dreh. Dass man dann da offensichtlich bei der Polizei und auch beim LKA, dass das immer noch so Neuland ist, dass man mit diesen Ermittlungen in dem Umfeld noch wenig Erfahrung hat, finde ich seltsam.
Oh ja, das stimmt. Ja.
Gut, aber wie gesagt, es ist nun mal Fakt in dieser Situation. Das Verfahren wird eingestellt, weil einfach es zu keinen Ergebnissen führt. Ihre Freunde haben auch so ein bisschen Eindruck, es wurde einfach von Seiten der Behörden nicht so ernst genommen. Schlägt so ein bisschen in die Kerbe, in die du eben geschlagen hast. Wenn es jetzt in Anführungsstrichen eine wichtige Person, ich mache hier Anführungsstriche mit meinen Fingern in der Luft, getroffen hätte, dann hätte man vielleicht irgendwie andere Möglichkeiten gehabt und anders ermittelt. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht.
Ja, okay. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie das Todesopfer sein wird.
Ja, aber bis dahin ist natürlich noch ein etwas längerer Weg. Also es geht jetzt erstmal so weiter, dass sie mittlerweile auch regelmäßig von ausländischen Telefonnummern angerufen wird. Teilweise 164 Anrufe am Tag. Das sind dann offensichtlich irgendwelche Calls, die Patrick S. irgendwie generiert übers Internet. Auch da, ich finde es einfach so krass, ne, was dieser Mensch, also was dieser Mensch sich, wie viel Zeit dieser Mensch investiert, um dieses arme Mädchen irgendwie zu quälen und in den Wahnsinn zu treiben, die er einfach für sinnvolle Dinge hätte nutzen können. Also diese Zeit und diese Energie, die da genutzt werden, das ist so ein absoluter Wahnsinn.
Ja, der ist komplett im Wahn, ne? Der begibt sich da in so ein Suchtding. Also der ist ganz offensichtlich war sie in diesem Moment sein Lebenselixier. Und er hat sich wahrscheinlich von morgens bis abends mit diesen kranken, raffinierten Plänen auseinandergesetzt.
Ja. Ja. Sophie beginnt nun selber irgendwie offensiver zu werden, schreibt Fake-Profile an, die ihre Bilder teilen und weiterverbreiten oder diese Videos. Und sie schreibt ein Fake-Profil an, das Sören heißt, will wissen, was seine Intention ist, woher dieses Bildmaterial stammt, woher dieses Video stammt, warum er all das tut, aber bekommt nur relativ ekelhaften Sextalk als Antwort. Also er will ihr Antworten nur liefern, wenn sie ihre Lieblingsstellung preisgibt und solche Dinge. Also pure verbale Erniedrigung auch wieder. Ne? Also sie ist verzweifelt und tritt die Flucht nach vorne an, auf quasi einen der Peiniger zu und wird dann da quasi noch verhöhnt. Das ist vollkommen eklig.
Ja, und das ist auch wirklich scheiße, ja. Also stell dir mal bitte vor, also als Typ kann man sich das ein bisschen schlechter vorstellen, aber theoretisch wäre es möglich, dass halt das Internet voll mit so einem Müll von einem ist und man kommt nicht da raus und keiner kann einem helfen. Das ist ja der Mega-Horror.
Ja, und vor allem auch als junger Mensch, der gerade dabei ist, irgendwie eine seriöse berufliche Laufbahn anzustreben, wenn dann auch, weiß ich nicht, dein zukünftiger Arbeitgeber, deine zukünftigen Kollegen eventuell da dieses Material sehen, irgendwelche Profile, die von dir sind, in Anführungsstrichen, die es verbreiten, wo dann da als Jobbezeichnung Hobbyhure steht, so dann dein Ruf ist ja dann auch irgendwie relativ schnell im Arsch, ne?
Ja, du bist total schnell am Arsch, ne? Also das ist wirklich so eine Exekution, weil du letztendlich über Google Bildersuche und so. Ich weiß nicht genau, wie klug das mittlerweile ist mit diesen KI-Algorithmen dahinter, aber auf jeden Fall ist es auch so, dass die Gesichtserkennung wahrscheinlich dazu führen wird, dass halt irgendwelche Schmuddelbilder von einem dann schnell gefunden werden können. Und wir wissen ja auch, dass Arbeitgeber sich auf jeden Fall auch Social Media Accounts angucken. Also das ist eine ganz dreckige Nummer, ja. Das ist mehr als irgendwie, keine Ahnung, in der Schule an schwarze Brett irgendwas Schmutziges zu hängen, wo es mal einmal irgendwie ein kleiner, überschaubarer Kreis von Leuten sieht. Nee, das hier ist komplett im Internet und verbreitet und auch noch komplett taktisch und strategisch durchdacht bis hin dagegen.
Also, ja, das ist einfach auch die Gefahr von Internet und von dieser Vernetzung und Social Media, dass man halt eben diesen Hass über einer Person dann nicht nur im Klassenverband, wie du das jetzt in deinem Beispiel gesagt hast, beim Mobbing in der Schule oder so ausschüttet, sondern potenziell vor der ganzen Welt, ja, und damit einfach auch das Opfer einfach einer viel größeren Öffentlichkeit preisgegeben wird. Und das ist natürlich, gerade bei dieser Mobbing-Geschichte, ist Öffentlichkeit ja das, was den Schaden anrichtet, und das ist natürlich total perfide. Ja, tatsächlich beginnen dann auch erste Eingriffe in ihr reales Leben. Es klingelt nachts häufig an ihrer Tür. Und zwar immer wieder quasi die ganze Nacht zu den unterschiedlichsten Zeiten. Und sie geht natürlich dann nicht an die Tür, aber sie weiß natürlich, dass das zusammenhängt. Also wenn dann da irgendwie nachts an der Tür Sturm geklingelt, dann weil und du hast diese Vorgeschichte, dann weißt du, dass das irgendwie miteinander zu tun hat.
Klar, auf jeden Fall.
Eines Tages will sie mit dem Auto zur Arbeit fahren und findet das Auto beschädigt vor. Spiegel ist abgetreten worden, Lack zerkratzt, Reifen zerstochen. Und natürlich ist ihr auch da klar, dass das ihr Stalker angerichtet hat. Sie lässt es reparieren. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass diese Attacke quasi auch nur ein Vorwand war, um heimlich einen GPS-Tracker unter dem Auto anzubringen, um sie also noch besser überwachen zu können.
Psycho.
Ja.
Psycho, was hinten gegen der Typ ist, auch total wahnsinnig.
Ja, also er kann jetzt, ich weiß nicht, ob sie zwischendurch vielleicht irgendwie ihre Handynummer gewechselt hat und er deswegen keinen Zugriff mehr auf ihre Handydaten hatte, oder ob das einfach an Überwachung ihm nicht ausgereicht hat und er jetzt auch noch ein absolutes Bewegungsmuster haben wollte. Aber wie gesagt, GPS-Tracker ist jetzt angebracht, das heißt, er kann jetzt quasi immer sehen, wohin sie sich bewegt.
Ja, der hat sich hundertprozentig, gibt es irgendwelche komischen Hobby-Spionage-Websites mit Do-It-Yourself-Anleitungen und bei Konrad Electronics hat er sich wahrscheinlich irgendwie so Tüftler-Sets und sowas bestellt. Das ist ja dieses Tracking, ich weiß gar nicht, was er davon noch hat, weil letztendlich auf der einen Seite ist es halt diese komplette Zerstörung dieser Person und Bloßstellung, Zurschaustellung und Demütigung im Internet und bei möglichst einem großen Publikum, und jetzt versucht er, diese Person auch noch zu tracken. Hä? Frage ich mich, passt jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Da sieht man einfach nur, wie gestört dieser Typ war und wie manisch der unterwegs ist.
Er hat da schon noch was von, und das wirst du auch noch gleich zu hören bekommen. Also er hat da schon auch offensichtlich einen Plan, der dahinter steckt und der auch nach und nach abgearbeitet wird. Aber ja, so auf den ersten Blick ergibt das erstmal wenig Sinn. Ende 2018 zieht sie dann fest nach Hannover und verspricht sich dann davon auch so ein bisschen, dass das Stalking aufhört, aber es geht ungebrochen weiter, ist ja klar, er weiß ja auch einfach, wo sie sich befindet. Er beobachtet ihre Wohnung, auch da wieder dieser Aufwand, der investiert wird, ne? Also diese Zeit, und lässt sie das auch wissen, dass er ihre Wohnung beobachtet. Er schickt ihr beispielsweise Fotos der geschlossenen Rollläden von ihrer Wohnung oder Fotos aus ihrem Treppenhaus bei Snapchat. Also sie soll dann schon wissen, dass ihr Stalker durchaus weiß, wo sie wohnt und auch in ihren Bereich eingedrungen ist.
Aber warum kann da die Polizei nicht aktiv werden? Das ist auch jetzt schon mehr als Internetkriminalität. Das ist ja schon wirklich eine physische Bedrohung. Gibt es da nicht sowas wie Polizeischutz? Also das ist für mir jetzt gerade ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal auf die Polizei zugegangen ist, aber spätestens jetzt wird es ja irgendwie real.
Also ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Es war ja früher immer so ein bisschen, dass man in Bezug auf Stalking gesagt hat, so flapsig und salopp, es muss erst was passiert sein, bevor die Polizei was machen kann, weil wenn ich dir ein Foto von deinen Rollläden schicke, das ist ja noch kein Straftatbestand. So, ne? Das ist ja noch nicht mal unbedingt eine inhärente Drohung. Natürlich, du oder ich, wir würden das als Drohung wahrnehmen. Und natürlich ist es auch in 99% der Fälle irgendwo eine Drohung oder zumindest die Aussage, du bist nicht sicher, ich weiß, wo du wohnst. Ja? Aber strafrechtlich war es das halt nicht. Aber dieser Stalking-Paragraph wurde ja vor ein paar Jahren verschärft, um eben mehr Handhabe zu schaffen, schon bevor was passiert. Deswegen weiß ich nicht, warum hier in diesem Fall auch das irgendwie nichts gebracht hat. Vielleicht konnten da auch wieder, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie Snapchat läuft, da bin ich nicht drin, das habe ich nie genutzt. Vielleicht war es auch da einfach schwer, den User ausfindig zu machen. Weil er hat das ja auch bei Snapchat geschickt und soweit ich weiß, löschen sich diese Snaps, diese geschickten Bilder ja auch nach einer gewissen Zeit wieder.
So habe ich das auch mal gehört.
Also vielleicht war es dann da auch einfach nicht möglich. Er schickt dann auch ein Foto von ihrer Wohnungstür, das er mit einem Text unterlegt, Home Sweet Home. Also, und ich meine, klar, das ist Bedrohung. Machen wir uns nichts vor, ja. Also, und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass sie einfach auch eine scheiß Angst hatte.
Ich glaube, der hatte auch einfach Bock auf den Nervenkitzel. Du musst doch erstmal die Nerven haben, dich in ein Mehrfamilienhaus reinzuschleichen, um dann Fotos zu schießen von der Wohnung. Also, weißt du, der hat das ja komplett, Ewigkeiten beobachtet, observiert, ja, um da erstmal rauszufinden, was ist die richtige Wohnung, wann muss ich zu welcher Tageszeit hingehen, wann sehen mich die Nachbarn nicht, ja, es ist ja komplett übertrieben.
Ja, es ist, wie gesagt, da fällt mir auch kein anderes Wort ein, absolut wahnsinnig. Wie gesagt, ob da so ein Nervenkitzel-Aspekt vielleicht noch dazu kommt, das kann ich nicht sagen, aber es ist halt einfach, er will halt einfach sein Opfer wirklich psychisch brechen. Ja, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es das mit dir macht. Also, wenn du so zermürbt wirst und die Person dir quasi immer wieder auch spiegelt, dass auch dein privater Raum halt einfach nicht sicher ist.
Ja, unfassbar schlimm. Also, wenn du wirklich kein Zuhause hast, das ein Zuhause mehr ist und du im Prinzip jederzeit Angst haben musst, dass du beobachtet wirst oder dass jemand auf dich lauert und dann hast du ja im Prinzip das ist nur komplett, ist wie so ein unerträglicher Schatten, der dich dein ganzes Leben lang begleitet. Also es muss ja wirklich die komplette Hölle sein.
Ja, die Polizei wird später rausfinden, dass er sich zu der Zeit auch offenkundig komplett in seinen Hass Sophie N. gegenüber reingesteigert hat. Auswertungen von seinem Rechner ergeben, dass er bei Google die Suche gestartet hat. Warum fühlen wir uns plötzlich von Menschen angeekelt, in die wir bis vor kurzem noch verliebt waren? Also er sucht offensichtlich auch eine Erklärung für seine kranken Gefühle. Ob er da jetzt fündig geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe die Google-Suche nicht selbst betätigt, um zu gucken, was da für hochklassische psychologische Aufsätze bei rauskommen, aber auch das zeigt ja, also allein diese Wortwahl, dass er sich quasi von ihr angeekelt fühlt, das zeigt ja auch, wie verdreht seine Welt ist, weil sie hat ja tatsächlich nichts getan, was irgendwie des Ekels wert wäre. Also sie hat ja nichts getan, sie ist das Opfer, er ist der, ich hätte mich gerade fast zu einem schlimmen Wort hinreißen lassen. Sohn einer Dame, die für monetäre Gegenleistungen Beischlaf anbietet, der quasi da ihr Leben ruiniert, aber fühlt sich dann noch in dieser Position, dass er von ihr angeekelt ist. Das ist ja auch schon an psychischer Verdrehtheit kaum zu überbieten.
Ja, das ist total wahnsinnig. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dafür tatsächlich so einen psychologischen Mechanismus gibt, der angreift.
Safe. Ja. Safe. Sie erstattet auch nochmal Anzeige. Allerdings, tja, was daraus geworden wäre, werden wir nicht erfahren, weil diese Zeit hat sie dann quasi nicht mehr. Sie fährt beruflich nach Frankfurt. Er kann das über den GPS-Tracker natürlich verfolgen, wo sie sich befindet. Da macht es dann auch die Frage Sinn, die du dir eben gestellt hast, warum der GPS-Tracker, warum noch diese Überwachung? Und während sie nach Frankfurt fährt, bekommt sie dann immer wieder auch Bilder aus der Frankfurter Gegend bei Snapchat geschickt. Ich weiß nicht, warum ich heute immer Snapchat sage. Auf jeden Fall kann er sogar eruieren, in welchem Hotel sie abgestiegen ist und zieht sich aus dem Internet ein Musterfoto eines der Hotelzimmer und schickt auch das an sie, sodass sie den Eindruck gewinnen muss, dass dieser Mensch auch gerade zeitgleich im gleichen Hotel abgestiegen ist wie sie. Also absoluter Horror, ja. Dass sie so weit von zu Hause, ich meine Frankfurt, Hannover, das ist eine Strecke, dass sie selbst dann da einfach nicht das Gefühl hat, ich kann einfach mal ein, zwei Tage in Sicherheit sein.
Was es auch für an Unmengen an Zeit und Kohle fressen muss. Also so eine, ja. Sich so einer Mandy hinzugeben. Weil er letztendlich, frage ich mich die ganze Zeit, er wird ja auch wahrscheinlich bei der Arbeit vermisst oder ich weiß nicht, was man bei H&M so verdient, aber so viel Geld zur Seite gelegt haben, um sich diesen Spaß mal gönnen zu können.
Gut, es kann ja sein, vielleicht war er da festangestellt, das weiß ich nicht, ob er da auch nur Aushilfe war oder festangestellt, aber in jedem Fall, wenn er nur Aushilfe war, stellt sich die Frage, woher hatte er das Geld für diese ganzen Spinnereien? Und wenn er festangestellt war, dann ist halt die Frage, wo zum Teufel nimmt er die scheiß Zeit her für diese Scheiße? Ich genau. Muss wieder aufhören zu.
Genau, nee, aber ist auch so. Er ist ja nicht irgendwie 15 und hat irgendwie nachmittags ab 14 Uhr Zeit oder so. Und reiche Eltern, die den Scheiß bezahlen, so, ne? Aber es ist ja wirklich so, dass, ja gut, also aus irgendeinem Grund hat er die Möglichkeiten gehabt. Jetzt würde mich tatsächlich immer noch interessieren, ja, wie es jetzt zum Mord kommt. Also meine Spekulation wäre jetzt, dass sie ihn erwischt hat. Und ist dann, ne, das wäre, also das ist für mich das einzig Vernünftige, dass er dann, nicht das einzig Vernünftige, sondern wo ich jetzt sagen würde, es würde jetzt in diese kranke Logik reinpassen, dass er dann deswegen noch mehr übertreibt und überreagiert und dann dementsprechend sie umbringt.
Ja, das wäre auch dem bisherigen Verlauf angemessen, also dass er dann bei einer dieser Aktionen tatsächlich mal irgendwie erwischt wird und das dann im Affekt passiert. Tatsächlich scheint er auch den Mord oder zumindest auch Gewalttaten gegen sie schon relativ lange geplant zu haben. Er hat schon relativ früh, nachdem dieses Stalking begonnen hat, über Amazon verschiedene Dinge bezogen. Eine Sturmhaube, ein Klappmesser, einen Elektroschocker und einen Glasschneider. Also das sind jetzt ja auch, ich sag mal, Taschenmesser, ja, kann man mal gebrauchen und Sturmhaube als Motorradfahrer vielleicht auch, aber so in dieser Zusammensetzung ist das ja eine relativ eindeutige Anschaffung auch, vor allem auch mit dem Glasschneider.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mal, da sind wir übrigens auch wieder bei irgendwelchen Internetlogiken, ne? Es muss doch möglich sein, dass so eine Bestellliste irgendwie durch ein schlaues Filtersystem direkt der Polizei übermittelt wird.
Ja, aber es könnte ja tatsächlich auch wiederum die Möglichkeit geben, dass du das aus total logischen und nachvollziehbaren Gründen kaufst und dann aber die Polizei bei dir vor der Tür steht und fragt, warum du das kaufst. Also es darf ja keinen Generalverdacht geben für Menschen, die frei verkäufliche Dinge kaufen.
Ja, witzig. Weißt du, es ist so, du hast natürlich vollkommen recht, aber wenn ich mir jetzt irgendeine Bombenanleitung aus dem Darknet besorgen würde und dann mir auf einmal irgendwelche Chemikalien zusammenschustere, zu denen ich vielleicht vorher noch nie Bezug hatte, ja, also du hast es gerade mit der Motorhaube, mit der Maske gesagt und mit dem Motorradfahren, ne? Also wenn er vielleicht gar keinen Motorradführerschein hat oder so, da muss man doch irgendwie aufmerksam werden.
Ja, kann man so oder so sehen. Vielleicht hat Amazon ihn da auch so ein bisschen geführt. Vielleicht gab es dann da irgendwie so diese Leute, die einen Stromschocker kaufen in der Regel auch Glasschneider. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er.
Das wäre geil, ja.
Kurze Story am Rande. Ich habe irgendwann, als wir angefangen haben zu überlegen, ob wir diesen Podcast starten, habe ich bei Amazon sehr, sehr viel nach True Crime Büchern gesucht, um so ein bisschen Literatur zu finden, die empfehlenswert ist. Und als ich das nächste Mal online gegangen bin bei Amazon, wurden mir Küchenmesser und Müllbeutel vorgeschlagen.
Oh Mann. Aber ich habe das schon mal ja, jetzt fällt's mir ein. Ich habe neulich ein Fitzek-Hörbuch gehört. Wie hieß das denn noch? War das Noah? Nee, das Joshua-Profil. Da hat man nämlich genau das Gleiche. Und da geht es ja letztendlich auch darum, dass da so eine künstliche Intelligenz geschaffen wurde mit Joshua. Und ich will hier auch nicht zu viel spoilern, aber er hatte da nämlich auch eine Amazon-Bestellliste. Und dieser Hauptdarsteller ist allerdings Buchautor. Und der bestellt sich diesen ganzen Kram, um sich dann da so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mehr in diese Situation und sowas hineinzuversetzen. Und deswegen hat er halt ständig irgendwelche komischen Dinger bei sich.
Okay.
Ja.
Interessanter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, total. Ist auch eine super gute Geschichte, kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch empfehlen.
Ich habe einmal nur, oder zweimal habe ich irgendwie Fitzek gelesen, / als Hörbuch gehört, weil ein Kumpel da voll drauf abgeht und mir das immer empfohlen hat. Und ich habe, glaube ich, ausgerechnet die beiden schwächsten Sachen rausgesammelt. Ich muss dann vielleicht mal irgendwie ein paar andere reinholen.
Also was ich bisher gehört oder gelesen habe, fand ich eigentlich immer alles gut. Und ich glaube, wenn es überhyped ist, dann hat man vielleicht auch zu hohe Erwartungen oder so eine inhärente Abwehrhaltung oder so, ne? Aber insgesamt fand ich alle Bücher oder alle auch Hörbücher, die ich jetzt gehört habe, alle eigentlich echt ziemlich gut. Und ich glaube, wenn, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich einfach die immer mit einem großen Abstand irgendwie konsumiert habe, glaube ich, dass verschiedene Figuren auch immer wieder neu in Erscheinung treten. Und auf sowas stehe ich ja total. Aber in anderen Konstellationen, ne?
Ja, gut, vielleicht werde ich da gleich einfach nochmal reinhören. Tja, aber wenden wir uns zurück zum Fall. Also wie gesagt, es gab da keinen schlauen Algorithmus, der diese Kombination von Gegenständen irgendwie angeprangert hat, und er hat sie erstanden, und er hatte sie, wie gesagt, dann auch schon 2018 gekauft, also schon relativ Anfang des Stalkings. Und ja, da kann man ja schon auch so ein bisschen dran ermessen, dass er da auf jeden Fall auch schon wusste, dass es wahrscheinlich irgendwo ein gewalttätiges Ende nehmen wird. Also man kann vermuten, dass diese ganze Stalking-Geschichte, dieser ganze Psychoterror von vornherein auf diesen Klimax hinsteuern sollte, dass sie irgendwann mit ihrem Leben bezahlt für seinen Schmerz, in Anführungsstrichen, in ganz, ganz dicken Anführungsstrichen. Die Zeit ist dann offensichtlich gekommen, im Januar 2020, als er irgendwie mitbekommt oder erfährt, dass sie kurz davor ist, beruflich ins Ausland zu ziehen. Ich glaube, nach Paris wäre das gewesen. Und wahrscheinlich weiß er, dass sie sich dann so ein bisschen seiner Kontrolle entzieht, weil es vielleicht eine Sache ist, irgendwo innerhalb von Niedersachsen zu stalken oder halt immer nach Paris zu müssen. Das scheint dann halt seine Möglichkeiten auch zu erschöpfen. Also so erkläre ich mir auf jeden Fall, dass er dann im Januar 2020 zur Tat geschritten ist, dass er sie einfach nicht auswandern lassen wollte, weil dann, wie gesagt, die Kontrolle weg wäre. Dann hätte sich das wahrscheinlich auf reine virtuelle Kontrolle erstreckt, und das war ihm vermutlich nicht genug.
Ja, das ist natürlich auch der Worst Case, ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Stewardess stalkst, dann ist ja, dann hast du wahrscheinlich so ganz kleine Zeitfenster mit zum Stalking.
Ja, wahrscheinlich. Gute Frage an die Stewardessen da draußen. Über WG gesucht, spioniert er den Grundriss ihrer Wohnung aus, weil sie eine Nachmieterin sucht, weiß also, wo welches Zimmer ist, und bricht am 10. Januar 2020 in die Wohnung ein. Weder sie noch ihre Mitbewohnerin sind zu Hause. Er versteckt sich unter dem Bett der Mitbewohnerin, warum auch immer er das in ihrem Zimmer getan hat und nicht in Sophies Zimmer, aber er versteckt sich halt unter dem Bett dieser Mitbewohnerin, die, wie gesagt, auch nicht zu Hause ist. Und ja, liegt dann im Endeffekt, das ist, glaube ich, ein Freitag gewesen, der 10. Januar 2020, und liegt dann im Endeffekt den kompletten Freitag unter diesem Bett, weil Sophie einfach nicht nach Hause kommt. Kommt dann irgendwann kurz nach Hause, ist aber so in Partylaune und wieder im Aufbruch, und er kann halt nicht handeln. Schreibt dann irgendwann seiner Mutter, dass er doch nicht zum Abendessen kommt. Er war wohl für den Abend noch zum Abendessen verplant. Alter. Und liegt dann letzten Endes bis zum frühen Morgen des 11. Januars, also Samstag, 11. Januar, unter diesem Bett. Ich habe irgendwo gelesen, dass er 20 Stunden da gelegen hat. Dann kommt dann Sophie in den frühen Morgenstunden nach Hause, ohne zu bemerken, dass sich dort jemand in der Wohnung befindet. Und geht ins Badezimmer, er folgt ihr ins Badezimmer, attackiert sie mit dem Stromschocker, schlägt ihr mit dem Stromschocker ins Gesicht, bricht ihr dabei die Nase und sticht dann mit dem Messer auf ihren Hals und ihr Gesicht ein, woran sie dann letzten Endes stirbt. Also auch die Tat an sich natürlich vollkommen brutal und auch so eine sehr emotionale Gewaltausübung. Da sieht man dann halt auch dieser Hass, in den er sich da reingesteigert hat.
Tja. Also ich finde, zwei Sachen. Zum einen auch hier wieder total krass, welches Gewaltpotenzial in diesen Ersttätern steckt. Also ich unterstelle mal, dass er Ersttäter war. Wir haben jetzt schon erfahren, dass er ein totaler Psychopath ist. Oder war. weiß ich nicht.
Safe,
aber
ja, safe.
Ja, das ist alles klar soweit, ne? Und dass der auf jeden Fall eine Menge kriminelle Energie und also Stalker-Qualitäten mit sich bringt, die schon eigentlich schon filmreif sind, ne? Aber dass er dann eben auch, nachdem er auch noch 20 Stunden lang unter so einem Bett liegt, dazu in der Lage ist, einen Menschen umzubringen. Das entschließt sich mir immer noch, ja. Das ist ungefähr so, wie wenn du hier bei UFC-Fights springen die einen doch, wenn die einen fast K.O. genockt haben, nochmal auf den drauf und noch fünfmal ins Gesicht zu schlagen, wo ich mir auch denke, was ist denn das für scheiß Metzger? Das wäre ungefähr, wenn du jetzt eine Mutter Teresa in so einen UFC-Fight schicken würdest und sie auf jemanden draufspringen müsste, um ihn fünfmal ins Gesicht zu schlagen, wenn er am Boden liegt. So von dieser Gewaltbereitschaft her, ne? Das meine ich. Das ist jetzt ein total plumper Vergleich, aber das ist das, was ich meine. Dazu muss man doch erstmal in der Lage sein, Psychopath hin oder her, Stalker hin oder her. Das finde ich auf der einen Seite total krass wieder hier, also so wie wir es eigentlich schon in allen Fällen hatten. Jetzt auch zuletzt eben mit dem, sag mal schnell, wie hieß der noch, der Mörder von Folge 4?
Elliot Roger.
Elliot Roger, genau. Danke. Und auf der anderen Seite mit einem Elektroschocker ins Gesicht, ja. Jetzt mag es natürlich sein, dass sie ihn in dem Moment auch erkannt hat und wahrscheinlich den Herzinfarkt ihres Lebens gekriegt hat. Aber letztendlich dann das Gesicht ganz offensichtlich mit einem Messer zu zerschneiden, also die Visage sozusagen auszuradieren. Weil das ist das, was er gemacht hat. Und umso mehr muss ich jetzt an das Bild denken, was du geschickt hast, ja. Weil es im Kontext eines Selbstporträts, eines Selfies einfach nochmal ganz grausamere, noch grausamere Ausmaße an sich nimmt, annimmt. Das finde ich, also welche tiefgründige Beweggründe er da in sich hatte, um die Tat so durchzuführen, finde ich extrem erschreckend. Ganz offensichtlich ging es ihm nicht nur ums Morden an der Stelle, weil sonst hätte er ihr einfach irgendwas über den Kopf hauen können oder so.
Ja, der Kampfsportvergleich, den du eben gebracht hast, das ist ja so eine Sache. Ich meine, das folgt halt einem gewissen Regelwerk und du weißt ja auch, die andere Person, die dir gegenübersteht, die ist auch da, um dich zu besiegen und die würde im Zweifelsfall dir auch Gewalt antun. Da ist es dann was anderes, finde ich, in dem Kontext. Vielleicht auch irgendwie eine Härte an den Tag zu legen, die für Otto Normalbürger erstmal seltsam erscheint. Aber in dem Fall hier, da bin ich vollkommen bei dir, das ist, wie gesagt, was da für ein Gewaltpotenzial in so einem Ersttäter liegt, das ist unglaublich. Und man muss ja auch überlegen, der hat da 20 Stunden unter diesem Bett gelegen, das ist ja auch Zeit zu reflektieren, ja, also der wird ja auch nachgedacht haben. Und selbst nach dieser Zeit des Runterkommens hat er sich da nicht von seinem Plan abbringen lassen. Da muss unglaublich tief verwurzelter Hass sein. Was jetzt so diesen Tötungsvorgang an sich angeht, ist es halt Spekulation, man kann es so sehen, wie du gesagt hast, dass diese Stiche ins Gesicht auch zustande gekommen sind, dadurch, dass er sie wirklich auslöschen wollte oder ihre Schönheit auslöschen, was es durchaus in anderen Fällen gibt, und auch oft ein Motiv war. Meine Lesart, als ich das so gehört habe, war einfach, dass er einfach wild und wie von Sinnen auf sie eingestochen hat, auf diese Oberkörperregion, und das ist ja quasi ein bewegliches Ziel und so ein Hals-Nackenbereich, das ist ja auch kein besonders großes Ziel, und da triffst du, glaube ich, unwillkürlich dann auch mal eine Schulter, mal ein Gesicht. Also ich habe das jetzt gar nicht so als bewusstes Zerstören wahrgenommen.
Also wir hatten das, beziehungsweise für euch Zuhörer, kleiner Spoiler-Alarm. Wir werden das im Kontext eines anderen Falls haben, wo es auch um die Haltung, die Handhaltung einer Waffe geht. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen.
Daniels Lieblingsfolge.
Ja, absolut. Folge 6. Da hatten wir beide, beziehungsweise werden wir haben, eine Diskussion um eben genau so etwas. Und ich denke doch, dass wir als unerfahrene Messerstecher, ja, also ich würde das irgendwie in den Rumpf rammen, so ein Messer, irgendwie in die Magengegend oder so, weil ich glaube, dass man das so macht und nicht ins Gesicht. Und so zumindest, wie du es gesagt hast, ja, es sei denn, er hatte vor, ihr die Kehle durchzuschneiden, ja, Aber so wie du es jetzt gesagt hast, war es ja doch so wirklich mit so einem, ja, so ein Schneiden, so ein Cutten, weißt du, so ein.
Nee, ein Stechen.
Ja, oder auch, ja gut, aber trotzdem, also mit einem gewissen, mit einer klaren Absicht, das Gesicht zu zerstören. So klang das jetzt für mich. Und deswegen, jetzt sozusagen diese Herleitung. Aber es kann natürlich auch alles Schwachsinn sein, ne?
So wollte ich es auf jeden Fall nicht rüberbringen, weil das halt eine Information ist, die ich nicht habe. Also
okay.
deutsche Medien gehen ja oft in der Beschreibung oder auch die offiziellen Stellungnahmen der Polizei gehen ja oft in der Beschreibung bei weitem nicht so ins Detail, wie das bei ausländischen Medien oft der Fall ist. Deswegen wurde jetzt hier nur von Stichverletzungen in den Hals, Gesicht und Oberkörperbereich gesprochen. Und wie gesagt, also Spekulation meinerseits, Spekulation deinerseits, aber Fakt ist halt, dass da halt diese Gewalt ausgeübt wurde mit dem Messer, primär im Halsbereich wohl. Ich find's aber auch krass, ne, dass aus so einem Fakt kurz den, ich meine, als wir noch in WGs gewohnt haben, ne, wir haben ja auch mal hier und da MitbewohnerInnen gesucht und das erste Mal, dass ich gegendert habe übrigens innerhalb dieses Podcasts. Und wir haben ja auch immer das über WG gesucht getan. Aber dann auch dieser Gedanke, ne, dass dann quasi jemand so deine Lebensumstände ausspionieren kann. Ne? Du hast dann den Grundriss der Wohnung, der ja schon auch einiges verrät. Und in der Regel lädst du so ein paar Fotos hoch, haben wir zum Beispiel nie gemacht, aber machen ja viele, um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln. Das heißt, die Person kann dann auch sich ein relativ gutes Bild dieses Umfeldes machen. Also es ist halt auch irgendwie so ein grusiger Gedanke, über den man so nicht nachdenkt, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum die Leute, ganz viele Leute auch sagen, ja, ich möchte nicht so eine gläserne Gesellschaft haben und zu viel von mir preisgeben, nicht bei Social Media aktiv sein, kein, sag mal schnell, wie heißt das, Payback und sowas haben, weil letztendlich, wenn du diese ganzen kleinen Puzzleteile zusammenfügst, oder zu einem Puzzle, das du gerne haben möchtest, dann kannst du schon alles sehr zielgerichtet anwenden. Das geht schon.
Ja. Ja.
Also sie ist dann leider verstorben. Wie ist es denn jetzt weitergegangen? Wie haben sie ihn denn gekriegt?
Er hat sich gestellt bei der Polizei. Allerdings, warum er das getan hat, da wird so ein bisschen drüber spekuliert. Also er hatte wohl, oder es wird vermutet, dass er wohl sich heimlich still und leise zurück nach Dessau verpissen wollte, um dann da einfach sein Leben weiterzuführen. Er hatte aber wohl karma-technisch einen kleinen Unfall auf dem Rückweg und ist dann dadurch quasi auch Zeugen aufgefallen, wusste also, dass er quasi mit der Tatortnähe in Verbindung gebracht wird und dann hätte man eventuell ja auch auf ihn schließen können. Auf jeden Fall ist er dann zur Polizei gefahren in Hannover, hat die Wache betreten und dem Polizisten am Empfang quasi gesagt, er hätte gerade eine Frau getötet, zu der er eine problematische Beziehung gehabt hätte.
Was für eine Beziehung? Eine?
Eine problematische.
Problematische, okay.
Das ist sehr nett umschrieben, würde ich sagen.
Ja, vor allem, weil er die Probleme ja auch ausgelöst hat. Ne?
Ja, vor allem, weil es auch einfach, ja. Das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, er stellt sich, er gesteht. Insofern ist dann natürlich die Aufarbeitung dann vor Gericht relativ easy. Also man hat ja diese Stalking-Geschichte, man hat die Anzeigen, die sie gestartet hat. Der ist geständig. Also wenigstens gab es da kein großes Problem. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Faktor, der unheimlich belastend für so Hinterbliebene dann ist in so einem Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mutter von dieser Sophie, die übrigens auch in dieser Stern-TV-Reportage eigentlich relativ sympathisch rüberkommt und auch relativ gefasst. Aber was mir auch so ein bisschen was mich echt so mit so einem schweren Gefühl im Magen zurückgelassen hat, die hat dann wirklich so das Zimmer ihrer toten Tochter quasi komplett zu Hause wieder aufgebaut, weil sie halt einfach sie nicht gehen lassen kann. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Auf jeden Fall, diese Menschen, die erleben ja vor Gericht dann oft auch nochmal sehr, sehr schwere Zeiten, wenn es dann darum geht, dass die Täter sich aus der Verantwortung stehlen wollen, das nicht zugeben wollen. Und insofern bin ich ganz froh, dass das hier eine relativ klare Kiste war und er vor Gericht dann da nicht mehr irgendwie rumeiern konnte. Und die Mutter und die Hinterbliebenen dann irgendwie relativ schnell einen Abschluss gefunden haben.
ja, das auf jeden Fall. Wir haben zumindest eine Antwort bekommen. Und auch ein Stück weit eine Begründung, ob sie ihnen schmeckt oder nicht.
Die Strafe lautet natürlich, wie kann es anders sein, auf lebenslang unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Also das bedeutet, er kann erst nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Also 15 Jahre sitzt er auf jeden Fall ab. Erst dann kann darüber verhandelt werden oder befunden werden, ob es vielleicht dann nochmal irgendwann früher rausgeht. Also quasi, ja, innerhalb des Rahmens des deutschen Strafrechts eigentlich so die höchste Bestrafung. Und natürlich auch vollkommen angemessen. Also das war einfach eine absolut heimtückische und ekelhafte und vollkommen sinnlose Tat, die keine andere Strafe verdient hat.
Vollkommen sinnlos, vollkommen sinnlos. Also das sind ja irgendwelche kranken Krankentiefen, die so in diesen Menschen dann irgendwie entstehen, wo es, glaube ich, auch keine rationale Erklärung für gibt. Ne? Also sie hat ihm ja nichts Schlimmes getan. Von mir aus gab es bei dem zweiten Streit tatsächlich eine Situation, dass sie ihm das Herz gebrochen hat, weil sie vielleicht auch sagte, hey, pass auf, ist nicht so, ist maximal Freundschaft, aber die hat sich jetzt irgendwie auch erledigt so. Es kann ja sein, dass das passiert ist. Aber ja, ich meine auch aus seiner Sicht, ne? Er war ein junger Typ irgendwie. Meine Güte, kannst du denn nicht irgendwie was anderes suchen? Was soll das?
Ja, und auch hier haben wir ja schon mal in Folge 2 drüber gesprochen, dass das Leben bringt nun mal auch immer wieder mal irgendwie Rückschläge und Zurückweisungen mit sich. Und wenn man dann da so eine geringe Resistenz aufweist und halt so damit dagegen handelt, dann ja, ist das definitiv der falsche Weg. Ne? Also das ist ja, der falsche Weg war auch sehr nett umschrieben auf jeden Fall.
Ja, ja, klar, aber es ist halt, ich glaube, was unser Eins total schwer verstehen kann, ist, inwieweit es einfach dazu kommen kann, dass eine Person so eine Leinwand wird von irgendwelchen tiefgründigen Antrieben oder so, die für uns unergründlich sind. Weil ich glaube, dass ich weiß nicht, ob sie, was sie jetzt Besonderes hatte, dass sie das in dem ausgelöst hat, was sie ausgelöst hat oder sie, also Gott zu willen, wenn ich das so sage, ist es kein Vorwurf, ne? Sondern viel eher, welche Triggerpunkte es da gab, dass das in ihm hochkam, ne? Mhm. Ich frage mich aber, inwiefern das nicht einfach auch ein x-beliebiges Mädel gewesen ist, weil er sowas sowieso in sich hatte.
Ich glaube auch, das ist, glaube ich, relativ austauschbar, weil, wie gesagt, ja, dieser Typ Stalker offensichtlich in erster Linie eigene Ideale auf eine Person projiziert. Also ich glaube, die Person an sich spielt da gar keine große Rolle. Wenn einmal diese Projektion läuft, dann war es das, ne? Also ja. Es gibt ja auch viele Fälle, wo Paare sich trennen nach langen Jahren und dann einer der Partner aus irgendwelchen Gründen den anderen ermordet, weil er halt einfach mit dieser Zurückweisung, mit diesem Verlassensein nicht klarkommen kann. Ja? Und das ist natürlich auch absolut wahnsinnig und absolut indiskutabel, aber das ist so ein Szenario, was ich zumindest eher noch nachvollziehen kann, als dieses quasi keinerlei wirkliche Beziehung haben und sich da in so eine Emotionalität reinsteigern und aufgrund dessen dann solche Taten begehen. Das ist für mich wirklich absolut unverständlich.
Ja, das meint ihr eben gerade.
Ja.
Also die haben ja im Prinzip nur ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja.
Und also beziehungsweise sie hatten halt ein paar Schichten gemeinsam, ne? Damit fing ja alles an. Und natürlich kann er sich in diesen Schichten auch verliebt haben, aber er ist ja jetzt nicht der verlassene Ex mit einem zerbrochenen Herzen und sie hat, wer weiß was, angestellt, ist ihm fremdgegangen, keine Ahnung was, hat ihn betrogen und belogen und ausgenommen und weiß ich nicht was. All das ist ja eben nicht passiert.
Ja.
Ja, sie waren einfach nur Kumpels, offensichtlich, also.
Ja, Kumpels trifft es auch ganz gut. Ja, das trifft es auch ganz gut, weil auch eine Freundin von ihr, die in dieser Reportage zu Wort gekommen ist, hat dann auch gesagt, als dann rauskam, wer es war, da war die Reaktion so, Ach krass, der. Also das war so ein Name, der ist mal irgendwann gefallen, aber der war im Prinzip so gar nicht präsent. Weißt du, der ist mal irgendwann so als beiläufiger Bekannter erwähnt worden. Und keiner hat einfach da dieses Bedrohungspotenzial gesehen, weil einfach niemand gesehen hat, dass er ihr so nahe steht. Also hat er ja nicht, aber so in seiner verdrehten Gedankenwelt,
Ja.
ja.
Krass.
Ja, auf jeden Fall, weiß ich, kann ich mich erinnern, dass der Fall mich letztes Jahr ziemlich zum Nachdenken gebracht hat, auch als ich den gehört habe. Und der hat mich auch sehr mitgenommen, weil er halt so sinnlos ist.
Ja, man sieht
Und
tatsächlich, wie gefährlich dann Stalken wirklich sein kann, ne? Also zum einen zeigt dieser Fall unglaubliche perverse Ausmaße von Stalking, also wirklich, wo man sagt, wie plakativ das auch ist, wie sehr unangenehm sowas werden kann. Ne? Also der zeigt ja, also einfach der hat einen großen Blumenstrauß von Stalking-Ideen, die er alle in die Tat umsetzt. Und dann zeigt man einfach, man sieht die Ausmaße, man sieht, wie unangenehm das ist. Und wie sehr das auch die eigene persönliche Freiheit einfach auch einschränkt. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch diesen absoluten Extremfall. Es wäre natürlich auch falsch zu sagen, dass jeder Stalker jetzt ein Killer ist, ne? Aber man sieht natürlich auch, was in manchen Menschen einfach auch schlummern kann.
ja, also natürlich letzten Endes, wie gesagt, zu Gewalttaten führen halt die allerwenigsten Fälle. Aber ich glaube zumindest, dass wenn man einfach mal diese Grenze überschreitet, so stark in die Privatsphäre von einem Menschen einzudringen und ein Drittel aller Stalking-Fälle dauern länger als ein Jahr an, das ist ja auch eine massive Zeit. Und ich glaube, wenn man erstmal diesen Aufwand betreibt und diese Grenzen des Anstands auch verlässt, dann wird zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gewalttat folgt, einfach höher, weil, wie gesagt, da sowieso schon einige moralische Grenzen gefallen sind.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, in diesem Fall ging es ja auch weitaus länger als ein Jahr. Das waren ja, wie lange waren das?
Zwei
Zwei Jahre? Zwei
Jahre,
Jahre?
ja.
2 Jahre, ja. Also das war ja wirklich seine Beschäftigung Nummer eins. Das war sein Hobby.
Obsession, du hast das, glaube ich, du hast es irgendwie auch gesagt, und das ist ein gutes Wort dafür. Krass halt auch aus meiner Sicht, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, deswegen ja auch diese Triggerwarnung, gegen die ich ja an sich eigentlich sonst bin, weil ich wirklich glaube, dass das ein Thema ist, was viele Frauen auch einfach beschäftigt, und ich glaube, viele macht dieser Gedanke auch einfach Angst, viele sind vielleicht auch da schon Opfer geworden, und tatsächlich ist ja auch die allgemeine Sichtweise auf Stalking, zwar in den letzten Jahren ist das so, dieses Bild in der Öffentlichkeit hat sich geändert und das Bewusstsein ist geschärft worden, aber es ist ja dann doch noch zu oft, läuft das so unter diesem Deckmantel des Kavaliersdelikts irgendwie, ne? Und derjenige ist einfach nur emotional ein bisschen verwirrt, das meint er nicht so. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass das wirklich ein massiver Straftatbestand ist, der Menschen einfach in ihrem unbeschwerten Leben, in der Ausübung ihres Lebens extrem belastet und einschränkt.
Ja, und ich sehe auch eine Verwandtschaft, eine gewisse Verwandtschaft zumindest zu diesem Insel-Geistestum, weil letztendlich weiß man nicht genau, also was jetzt hier ein bisschen nicht herauskommt, ist, was er so für ein Selbstbild hat von sich selbst. Das wissen wir jetzt an der Stelle nicht. Aber ganz offensichtlich ist sie so eine Stacy.
Ja, siehst du, Stacy, definitiv.
Ja. Genau, und ob er jetzt ein Incel ist oder sich für einen hält, das weiß man jetzt nicht.
Interessanter Punkt,
Aber ja,
interessanter
aber es ist
Punkt.
eine gewisse Verwandtschaft irgendwie spürbar.
Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich eine Parallele, die habe ich noch gar nicht gezogen. Deswegen bin ich so froh, dass du hier mein Gast bist. Dann
Oh nein, jetzt habe ich wieder einen neuen Namen.
Ines.
Ines, oh Scheiße.
Aber ich finde
Kann man
Ines.
nicht.
Ich finde aber, Ines steht hier. Ich finde, wenn du eine Frau wärst, könntest du gut eine Ines sein.
So, genau, und da ich aber ein Typ bin, hätte ich jetzt ein neues Zuschauerspiel. Ja, ich
Ineo.
weiß, ich rufe jede Folge zum Zuschauerspiel auf und
Nein,
ich weiß, wir
Moment, Moment,
haben.
Moment. Hast du noch nicht? Also hast du schon, aber das wissen die Leute noch nicht.
Ach, das werde ich noch. Ach so,
Das.
ah, Mist, zurück in die Zukunft. Verdammt. Also ich werde es noch ganz oft tun. Der goldene Almanach, sage ich dazu. Genau, fange ich dann jetzt damit an. Also, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber man kann ja mit Buchstaben, ist das ein Anagramm? Nee, ein Anagramm ist was anderes, ne? Wenn man die Buchstaben so vertauscht, dass daraus neue Worte entstehen. Und ich fände es total cool, dass ihr Ines, ihr könnt es gerne auch Spanisch aussprechen und Ines sagen oder so, keine Ahnung, so rumtauscht, dass daraus ein Spitzname für mich entsteht, der aber männlich klingt. Da wäre ich total dankbar drum.
Und ich habe noch was überlegt, das ist zwar auch nach 4 Folgen, also das wird jetzt ja die 5. Folge sein, das ist zwar auch ein bisschen früh, aber ich finde, wir haben eine sehr, sehr geile Community von Hörern, auch wenn sie noch sehr klein ist, aber es sind sehr geile Leute, die sehr, sehr aktiv sind, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe.
Ja, mega geil. Ja.
Und andere Podcasts machen das so, die geben ihrer Community Namen. Ja, es gibt zum Beispiel von Mord auf Ex, das ist ein sehr großer Podcast, das sind dann die Exis. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, aber Spuris und Blutis finde ich relativ blöd. Da müssen wir uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Aber auch da, wenn jemand irgendwie eine vernünftige Selbstbezeichnung hat, dann bitte raus damit.
Ja, finde ich auch. Sehr geil. Ja. Das finde ich auch. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt, meine Gefühle jetzt auf den Punkt bringen soll, aber ich finde es halt auch irgendwie total cool, wenn man jetzt mit seiner Community auch irgendwie kommunizieren kann. Und das ist, ihr seid irgendwie auch ein Teil des Ganzen jetzt schon. Auch wenn man das irgendwie nach Folge 5 hört, fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist schon auf jeden Fall ziemlich cool zu wissen, dass es Leute gibt, die das Ganze hier mögen.
Mega, also das ist ja die größte Angst, die man im Vorfeld hat, wo man nicht einschätzen kann. Daniel hat es ja anfangs ein bisschen schon mal angedeutet, wir haben einige Folgen vorproduziert, damit wir so ein bisschen einen kleinen Puffer hatten, um dann auch schon regelmäßig veröffentlichen zu können. Und das ist natürlich super, super strange, Folgen aufzunehmen, ohne schon mal irgendwie auch nur ein Feedback bekommen zu haben. Und ich glaube, wir waren die letzten Wochen eigentlich durchgehend geflasht. Und das ist jetzt heute, habe ich nochmal so eine ganz andere Motivation gespürt, eben weil man halt einfach schon so ein bisschen einschätzen kann, wie es ankommt. Dafür auch schon mal dann danke und ja, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Also ihr habt dazu beigetragen, dass ich geile Weihnachten habe, auf jeden Fall.
Ich könnte es nicht schöner sagen. Ich schließe mich dem komplett an. Frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr.
Ja, yeah, mit uns unterm Weihnachtsbaum.
Lebendig.
Bis dann.
Bis dann.